Hallo, hier ist der Bürgerfunk im Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers und präsentiere heute die 21. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, einem Bündnis aus 17 Klima- und Umweltschutzverbänden, die sich für die Energiewende in BürgerInnenhand einsetzen und den Umbau Wilhelmshavens kritisch begleiten. Heute darf ich Kerstin vom BUND begrüßen. Sie ist telefonisch zugeschaltet. Hallo Kerstin, lass uns bitte mal wissen, wer du bist, was du so machst, bevor wir in das Thema CCS einsteigen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Kerstin Meyer. Ich arbeite für den BUND in Berlin zum Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das meint man ja manchmal nicht, dass Umweltverbände sich auch dafür interessieren, aber tatsächlich, das hat viel miteinander zu tun.
CCS. Wir hatten das Thema in einer anderen, unserer ersten Sendung schon mal. Das ist der Reinhard war on air von der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager aus Schleswig-Holstein und war also auch schon mal mit uns hier. Wir machen ja diese Sendereihe schon seit Mai letzten Jahres. Und da das eine Weile her ist und unsere Hafenwirtschaft hier das Thema CCS immer breiter ausrollt und als gegeben annimmt, reden wir heute also mal mit dir. CCS. Also was bedeutet das? Erklär uns das bitte mal.
Ja, also CCS heißt Carbon Capture and Storage. Das ist Englisch für, wir scheiden das Kohlendioxid ab und verbuddeln es, mehr oder weniger. Also wir beim BUND sagen auch nicht Speicherung, was man manchmal hört, sondern wir nennen das nur Deponierung, denn Speicherung ist eigentlich eine Verharmlosung. Eigentlich ist CCS ein Kind der Öl- und Gasindustrie, kann man sagen. Und was erstmal verführerisch klingt, ist aber letztlich eine Scheinlösung. Es ist so eine Art Erzählung, wir könnten uns aus der Klimakatastrophe irgendwie rausentsorgen. Das geht natürlich nicht, ja. Ich habe so die Theorie, der einzige Zweck dieser Erzählung ist, dass wir den Ausstieg aus den fossilen Energien überhaupt nicht mehr thematisieren, dass der verhindert wird. Ja, und um mir das immer zu vergegenwärtigen, stelle ich mir immer so eine Badewanne vor. Die Badewanne läuft gerade über, ja, weil irgendwie das Wasser aus dem Hahn irgendwie quillt. Und was machen wir? Natürlich drehen wir den Hahn zu. Ja. Wir müssen natürlich erst aus Erdgas und Erdöl aussteigen, bevor wir uns vielleicht darüber Gedanken machen, dass man irgendwie dass die Badewanne irgendwie ein bisschen leerer werden muss. Ne. Ja, also dieses, ja.
Wunderbar, danke für diese bildhafte Erklärung. Also erst Wasserhahn zudrehen, bevor man guckt, wohin es abläuft. Klasse. Ihr könnt ja mal recherchieren gehen. CCS. Wie aus dem Umweltschutz sagen, wenn die ersten Ergebnisse in Google auf die Gasindustrie und fossile Lobby hinweisen, weiß man schon, was man von dieser Idee zu halten hat. Heute ist Kerstin vom BUND zu Gast. Ich mache mal wieder den Regler hier auf. Hallo Kerstin, ist am Telefon zugeschaltet. CCS ist unser Thema. Bitte, wir wissen nun, was CCS ist.
Ja, genau. Du hattest ja eben schon gesagt, dass da die Öl- und Gasindustrie dahinter steckt. Das ist tatsächlich so. Also das sind Namen wie Shell, Total, Chevron, Equinor. Das ist der norwegische Staatskonzern. Die haben die CCS-Technik erfunden, einfach um mehr Profite damit zu machen. Also dieses CO2 wird ja schon heute bei der Gasaufbereitung, wenn man also zum Beispiel aus Erdgas LNG herstellt, dann wird das CO2 abgeschieden und dann wird da immer noch das CO2 wieder in Erdöl- oder Erdgaslagerstätten verpresst, um dann wieder mehr von dem Erdgas oder Erdöl zu fördern. Das nennt man intensivierte Ausbeute ich glaube 75% des bisher gehandelten CO2 wird dafür verwendet. Ja, das ist also ein reines Profitmodell der Öl- und Gasindustrie. Und das wurde jetzt sozusagen auch für die andere Industrie, also die Schwerindustrie, die sehr viel Emissionen verursacht, ne, weil sie sehr viel Energie verbraucht, für die wurde das jetzt sozusagen auch als Lösung erfunden. Die sagen, ihr könnt doch einfach das CO2 abscheiden und dann treffen wir das wieder in unsere leer geförderten Gaskavernen. Und das klingt wie eine verrückte Idee, aber tatsächlich ist jetzt ein richtiger Infrastrukturzubau geplant, so quer durchs Land. Also in Deutschland 5.000 bis 6.000 Kilometer, wir haben gerade eine Studie gesehen der EU-Kommission, 19.000 Kilometer Pipeline, um die Industriestandorte mit so einem CO2-Abgas-Pipeline-System zum Beispiel mit der Nordsee zu verbinden oder auch mit anderen Deponien, also wo das CO2 dann einfach unterirdisch deponiert werden soll, zu verbinden, ja. Das ist schon eine sehr krasse Planung, mit sehr viel Geld verbunden. Also was wir wissen, sind 1,4 Milliarden bis 2030 nur aus dem deutschen Haushalt, aus Steuergeldern. Ja, genau. Also das ist ziemlich krass. Und das soll auch so eine Art, erstens verlängert ist oder verewigt ist die Nutzung von Erdgas und Erdöl in der Schwerindustrie. Und dann soll es auch noch ein Geschäftsmodell werden für die Öl- und Gasindustrie, die dann eben diesen Transport von dem CO2 und die Abscheidung natürlich damit Geschäfte macht. Und das wäre ja sozusagen ein Geschäftsmodell, das dann auch umso profitabler ist, je mehr CO2 entsteht. Also irgendwie richtig nicht das, was wir brauchen, ja.
Okay, verstehe. Du hattest gerade einen Satz gesagt, man verpresst das CO2 in ausgelaugte Gasfelder und dann will man ja eigentlich sagen, es soll gespeichert werden. Wer garantiert denn bitte, dass das CO2 unten bleibt, wenn man das Erdgas noch entnimmt? Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist bisher eine Erzählung, also weil das richtige Monitoring, das macht ja keiner. Also so, du müsstest ja dauerhaft den Meeresboden überwachen, ob da irgendwo CO2 auftaucht. Und das ist natürlich auch sehr plausibel, weil das ist ja ein massiver Eingriff, wenn man das CO2 da runterpresst. Mit hohem Druck, ja, das muss mindestens 800 Meter tief, meistens viel tiefer, wird es gepresst und das kann ja Erdbeben verursachen und andere Verlagerungen. Und außerdem verpresst diese, also dieses CO2 verdrängt dann das, was da unten schon ist, das nennt man so Formationswasser oder so, kann sich total weit ausbreiten und dann in der Folge Grundwasser, also Trinkwasser irgendwie kontaminieren, Böden kontaminieren. Das ist ein krasser Eingriff, ja. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das also richtig viel CO2 sein soll, also nicht nur eine Deponie, das müssen ja dann, wenn wir nicht aussteigen aus Gas und Öl, dann sind das ja also unendlich viele Deponien, die wir da schaffen müssen, ja. Das ist eigentlich eine sehr dystopische Vorstellung, ja.
Sleipner und Snøhvit. Snøhvit heißt auf Norwegisch, glaube ich, Schneewittchen. Das sollen zwei Kavernen sein, die schon CCS speichern können. Hast du da Erkenntnisse, ob die dicht sind?
Ja, also das sind tatsächlich die am besten erforschten Deponien. Also Speicher sind es ja nicht, muss man sagen. Man holt das ja nicht mehr raus, ja, und es ist auch keine ökologische Speicherung. Das sind Deponien oder Endlager. Und ob das wirklich Endlager sind, das wird in Norwegen tatsächlich überprüft. Und was auch sonst in der Welt, kann man nicht sagen. Also hat man auch die Informationen nicht. Und aus diesen beiden Endlagern wissen wir, dass es eine sehr problematische Technik ist, die überhaupt nicht vorhersagen lässt, wo das CO2 dann hinsteigt. Ja? Mhm. Also trotz des vielen Geldes, das Norwegen da verfügbar machen konnte und trotz der Wissenschaft, die das begleitet hat, waren da große Unsicherheiten und man musste, also bei Snøhvit, im Fall von Snøhvit, musste man das abbrechen, weil diese Räume, die man da vorgesehen hatte, viel kleiner waren als gedacht. Und auch bei Sleipner ist das CO2 in Höhen aufgestiegen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und wenn es zu hoch aufsteigt, ist es auch gefährlich, weil dann wird es wieder gasförmig und es bleibt nicht in dieser flüssigen Phase. Also in zwei von zwei Vorzeigefällen große Probleme, große Kosten und keine Sicherheit.
Okay. Ich hatte neulich schon mal mit jemandem drüber gesprochen, was wir derzeit so alles in LNG investieren, in so fossilnahe Infrastruktur und dass das so Milliarde um Milliarde ist, die da so verbuddelt und verbracht wird. Und wie schön das denn gewesen wäre, wenn wir das jetzt zum Beispiel in den Umbau von alten Immobilien gesteckt hätten, zum Beispiel mit Fördergeldern, hätten wir ein Vielfach mehr rausgeholt, die Bauwirtschaft befleißigt, das um den Umbau zu machen, zeitgleich gespart. Also irgendwie müssen wir mal dazwischen irgendwo einen Weg finden, anstatt dass wir jetzt Steuergeld um Steuergeld herausschmeißen. Oder was sagst du? Geldeinsatz für die Forschung habe ich mir als Notiz aufgeschrieben.
Ja, also das mit dem Geld ist ein Knackpunkt, denn wenn da keine Steuergelder reinfließen würden in dieses CCS und wenn die Öl- und Gaskonzerne dafür haften müssen, ob diese Deponien dicht sind, dann hätten wir die Diskussion wahrscheinlich nicht. Hm. Das ist eine reine staatsfinanzierte Angelegenheit und diese Kosten, das sind ja, man muss sich vorstellen, dieses CO2, das muss tausende Jahre isoliert bleiben von der Atmosphäre, damit die Klimawirkung erhalten bleibt, ja. Also diese Überwachung oder was macht man, wenn es ein Blowout gibt oder wenn es ein Erdbeben gibt oder was weiß ich, wie greift man da ein? Das würde dann alles den Staaten und den Gesellschaften überbürdet und kommenden Generationen. Das ist eine Ewigkeitslast, ja. Unüberschaubar, auch in den Mengen, ja. Also ist tatsächlich eigentlich auch eine Kostenfrage, ja.
Okay. Wer zahlt? Und an den kleinen entwichenen CO2-Molekülen steht ja auch nicht dran, wo sie herkommen, ne?
Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube, diese Haftungsfrage ist ein Schlüssel, ja. Man darf die Öl- und Gaskonzerne überhaupt nicht aus der Haftung entlassen und dann kommen sie gar nicht mehr auf die Idee, CCS zu machen.
So, CO2. Wir können es nicht gesichert einfangen, wir müssten es eigentlich deponieren, irgendwas kostet viel Geld. CO2 ist doch das, was wir ausatmen, oder?
Es ist das, was wir ausatmen, aber es ist vor allem, was die Mengen angeht, das, was wir verbrennen, ja. Wir verbrennen halt Dinge, die über Jahrmillionen den Kohlenstoff eingelagert haben und den haben wir jetzt in wenigen hundert Jahren massiv verbrannt und wir hören nicht auf damit und das ist unser Problem, ja. Und das jetzt einfach chemisch, umweltschädlich auch noch irgendwie auszuwaschen aus unseren Abgasen und dann unter den Meeresboden zu verpressen, das kann nicht die Lösung sein. Denn erst das, wenn das dann wieder rauskommt, was ja plausibel ist, dann zerstört es zum Beispiel da unten auch die Sedimentschicht. Das Meereswasser versauert. Und weiter weg werden dann auch vielleicht Grundwasser irgendwie kontaminiert, Böden. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel durch diese CO2-Abscheidung, die wird mit Aminen meistens vorgenommen und die können dann in der Folge krebserregend wirken, wenn die freigesetzt werden, ja, durch eine Wartung oder sonst was, ja. Dann gibt es noch dieses ganze CO2-Transportnetz, ja. Wenn man sich vorstellt, dass dieses Gas, das muss unter hohem Druck und sehr niedriger Temperatur wird das durch Pipelines geführt. Und das kann entweichen. Und es gab schon einen Unfall in den USA, wo dann Menschen, die recht entfernt gewohnt haben in einem Dorf, mit Erstickungssymptomen ins Krankenhaus kamen. Ja, das ist also auch ein Aspekt, der überhaupt nicht kommuniziert wird, dass das auch eine richtige Risikoinfrastruktur ist, die wir da wieder aufbauen. Ja.
Okay.
Und fürs Klima ist es aus meiner Sicht ein sehr großes Risiko. Also das CO2, das wieder austritt. Aber auch das CO2, das die ganze Zeit austritt, weil wir gar nicht alles abscheiden können. Ja, die Abscheiderate ist nie vollständig. 10-50% würden immer in die Luft gehen. Das heißt, wir haben unser Badewannenproblem nur verstärkt eigentlich und nicht gelöst. Und insgesamt geht die Rechnung halt nicht auf. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz Wichtiges, dass mit diesen Emissionen, wenn man die mal zählt, ja, wir verpressen im Moment für diesen CCS-Klimaschutz 40 Millionen Tonnen. Einfach mal die Zahl 40 merken, ja?
Ja.
Davon sind nur 7 mit dem Titel Klimaschutz. Die anderen werden dafür verwandt, dass wieder mehr Erdöl aus der Höhle kommt, ja? Also jetzt mal die Zahl 7 merken, ja?
Okay.
7 Megatonnen pro Jahr. Aber wir verbrennen wir haben eben gesagt, das ist das Verbrennen von Kohlenstoff, dieses CO2, das durch Verbrennen entsteht, das sind ungefähr 40.000 Megatonnen im Jahr, also zwischen 7 und 40.000 Megatonnen im Jahr, das müssen wir eigentlich verpressen,
Over.
Damit wir sozusagen unsere Badewanne nicht weiterfüllen, ja?
Okay, verstehe.
Also und das Skalenproblem nennt man das, ein Größenordnungsproblem, ist so gigantisch, dass man schon versteht, dass es eigentlich keine Lösung ist, sondern ein kleines Märchen, das uns erzählt wird, ja?
Okay, das Märchen vom CCS. In der Sendevorbereitung habe ich mich auch ein bisschen kundgetan. Uns wird ja vorgeworfen als Netzwerk Energiedrehscheibe, dass wir immer nur gegen etwas seien und wir müssten ja gefälligst für etwas sein. Jetzt habe ich in NTV einen Artikel gefunden, da heißt es, brennt die Industrie lichterloh. Könnte ja eine Deindustrialisierung nach sich ziehen, wenn wir sagen, wir wollen mit den Verbrennungsprozessen aufhören, weil nötig, also was du jetzt gerade vorgetragen hattest. Da sagt also ein Volkswirt, wer Staatshilfen will, kann gehen. BASF flüchtet nach China, Miele nach Polen, Autozulieferer ZF Friedrichshafen und Solarmodulbauer Meyer Burger liebäugeln mit den USA. Die Botschaft der deutschen Industrie ist eindeutig. Ohne Staatshilfen sind wir weg. Rand Grob würde ihr die Tür aufhalten. Im Klimalabor von NTV spricht sich der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle für ein Ende der neuen Subventionswirtschaft aus. Das war vor Corona unter dem Beihilferecht der EU gar nicht möglich. Jetzt ist die Pandora aus der Büchse und die Unternehmen sagen, ich hätte gerne auch was. Geopolitische Aspekte lässt der Volkswirt nicht gelten. Intel erhalte für die Produktion in Magdeburg 10 Milliarden Euro und stelle Halbleiter her, die Deutschland später nicht benötigen werde. Grobs Vorschlag? Die Abwanderung der Produktion nicht fürchten. Andere Branchen suchen händeringend Fachkräfte, versucht Grob neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Doch wer im Ausland schmutzig für Deutschland produzieren will, muss gewarnt sein. Der Ökonom fordert einen Klimazoll. Also ich finde, das ist ziemlich spannend, dass das aus einer Wirtschaftsforschung kommt, die einfach jetzt mal die Subventionen so in Augenschein nimmt. Was sagst du dazu?
Ja, wenn man da vielleicht noch mal kurz zurückgeht. Unser Wirtschaftssystem basiert ja genau auf der Ausbeutung von eben scheinbar unendlichen, aber eben nicht unendlichen Ressourcen, die der Planet bietet, nur um den größtmöglichen Profit zu erreichen, also Erdöl, Erdgas oder Sand. Das hat dazu geführt, dass wir eben jetzt nicht mehr, also wir haben 6 von 9 planetaren Grenzen überschritten, mit den katastrophalen Konsequenzen, ja, Klimakrise, Artensterben und auch die Ressourcen werden knapper und teurer, auch für die Wirtschaft, ja, die Lieferketten sind nicht mehr so sicher und es ist schon so, wir müssen unsere Wirtschaft umbauen zu einer, die die planetaren Grenzen einhält. Und wir können jetzt überlegen, bei Design oder bei Desaster, ja. Und tatsächlich muss die politische Entscheidung eben nicht mehr sein, retten wir jetzt eine Profitbranche oder die Profitmargen dieser Industrie sondern das ganz grundsätzlich muss die politische Entscheidung sein, wie erreichen wir das Wohlergehen der Menschen und statt auf das Bruttosozialprodukt sich zu fixieren, ja. Also ich kann mir da auch vorstellen, statt dieser Subventionen, die die Energie billiger und billiger machen und damit eben diese falschen Techniken und diese falschen Produktionsweisen auch noch anheizen, ja, brauchen wir andere Anreize. Wir brauchen einen Umbau der Industrie zum Beispiel hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Ja. Wir brauchen auch unbedingt eine Wirtschaft, die weniger produzieren kann, ja, also weniger von den schädlichen und von den vermeidbaren Produkten, ja. Ein Beispiel für mich ist immer die Plastikindustrie, ja. Okay. Also
die Plastikindustrie hatten wir auch schon mal auf dem Funk, dazu haben wir eine Sendung gemacht mit dem Andi, der dir auch bekannt ist, wie viel Öl und Gas in der Plastikindustrie auch im Einwegplastik verschwinden. In dieser Diskussion um das Thema CCS, also Carbon Capture and Storage, taucht auch immer wieder das Wort Restemissionen auf. Was sagst du zu diesem Wort? Emissionen, die wir nicht vermeiden können.
Ja, genau. Ich glaube, über Emissionen, die wir nicht vermeiden können oder sogenannte Restemissionen zu sprechen, ist problematisch, solange wir noch fossile Energien nutzen und einsetzen. Das ist wie, wenn man mit dem Badewannenbild, ja, die Badewanne läuft über, das Wasser plätschert rein und statt es auszudrehen, sitzt man da und überlegt, was macht man denn, wenn man irgendwann mal das Wasser abgedreht hat und der Wasserspiegel vielleicht noch zu hoch ist. Ja, das ist eine Ablenkungsstrategie. Natürlich wird es irgendwann, wenn wir das geschafft haben, den Wasserhahn abzudrehen, also wenn wir nicht mehr Erdgas und Erdöl einsetzen, wird es immer noch wenige CO2-Emissionen geben und es wird vor allem das historische Hoch, wir haben ja schon viel zu viel emittiert, wir haben schon viel zu viel CO2 in der Atmosphäre, das muss ja irgendwie wieder raus und da gibt es die Überlegungen, wie man das macht und der BUND ist da ganz klar und sagt, wir müssen aufhören, unsere natürlichen Senken zu schädigen, zum Beispiel wir müssen mit diesem schädlichen Holzeinschlag aufhören, wir brauchen eine Ökologisierung der Landwirtschaft und wir brauchen überhaupt ökologischen Klimaschutz. Ja, wir müssen die Meere schützen, das sind auch fantastische CO2-Senken und so weiter. Also die können, und das sagt auch das Umweltbundesamt noch in einer Studie, diese können auch einen Großteil der Restemissionen auf jeden Fall binden. Im ökologischen Sinn denken, ja.
Ja, okay. Jetzt wirtschaften ja Menschen mit Holz, Menschen wirtschaften auf dem Land. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Moorflächen wieder vernässen, dann haben wir einen Flächendruck auf der Landwirtschaft. Gib uns noch ein bisschen mehr, zum Beispiel natürliche Senken bitte dazu. Ich habe gerade eine Frage vergessen, was noch ran muss, aber das ist nicht schlimm. Wir reden jetzt mal über natürliche Senken. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal in einer extra Sendung machen heute, aber das wollen wir mal anfangen. Wo tun wir es hin? In die natürliche Speicherung sozusagen. Deponierung.
Also das kennen wir ja. Wir wissen ja, was die CO2-Speicher sind. Und also gerade du hast die Moore erwähnt, die sind total wichtig. Und dann ist es natürlich auch das Grasland, die Wälder natürlich. Aber das Problem vor allem, ich rede gar nicht von Aufforstung, sondern das Problem ist, dass wir diese Senken im Moment so sehr schädigen, zum Beispiel auch durch Versiegelung oder Zubau von weiter industrialisierender Infrastruktur, dass wir sie schädigen. Und mit dem CCS, wenn wir diese Infrastruktur ausbauen würden, würden wir die auch schädigen. Pipelines müssen durch Moorkörper gehen und so weiter, gerade oben im Norden. Ja,
ja klar, wir sind also, gebunden.
Ja, genau. Aber ich glaube, wir reden jetzt schon wieder sehr viel über die Senken und wir müssen eigentlich darüber reden. Ich versuche das Gespräch immer wieder darauf zu fokussieren, wie wir in der Industrie die Emissionen reduzieren. Ja. Wir müssen die Emissionen reduzieren, wir müssen die Mengen reduzieren. Ja, und das ist die große Herausforderung des Umbaus, der wir uns stellen müssen, ja.
Geben wir uns ein Beispiel. Kunststoffindustrie ist unabkömmlich. Mhm. Glasindustrie braucht eine durchgehend heiße Masse, damit sie eben ihre Gerätschaften am Leben erhält für die Produktion. Die Stahlindustrie wird uns hier als Player benannt für den Import von Wasserstoff. Und die Zementindustrie, das sind, glaube ich, so die vier, die man mal antuschieren sollte. Kannst du uns da so ein bisschen in der Kürze der Zeit einen Einblick geben? Wo siehst du Einsparpotenziale von CO2?
Also da gibt es viele Strategien. Ne? Grundsätzlich gibt es natürlich die Elektrifizierung. Diese Prozesse und zur Hitzeerzeugung und so, die müssen mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Direkt elektrisch.
Aber dann gibt es eben auch ganz wichtig den Rückbau von Produktion. Und zwar derer, die unseren Planeten schädigt, verschmutzt. Die chemische Industrie zum Beispiel, der hohe Eintrag von giftigen und schädlichen Stoffen, den müssen wir ja sowieso reduzieren. Wir haben ja nicht nur ein CO2-Problem. Wir haben 6 von 9 planetaren Grenzen überschritten. Ja, wir haben das große Artensterben. und eine große Verschmutzungskrise. Was können wir noch machen? Natürlich brauchen wir unbedingt die Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen langlebige Produkte. Mehrweg muss das neue Normal werden. Und wir brauchen natürlich Reparaturmöglichkeiten. Das ist ja auch eine Beschäftigung, ein großes Beschäftigungspotenzial, sagen wir mal, für Menschen, die jetzt in der fossilen, die jetzt fossile Arbeitsplätze haben, in der fossilen Industrie haben, ja. Mhm. Wir sind ja alle auch sehr hochqualifiziert. Da müssen wir halt auch gesellschaftlich kreativ werden und sagen, okay, wie organisieren wir das jetzt um? Also der ganze Bereich der Umorganisierung der Arbeit ist auch sehr interessant, ja. Wie viel Produktion brauchen wir noch? Brauchen wir nicht viel mehr Menschen, die im Bildungssektor und in der Pflege arbeiten, ja? Als Ökonomin frage ich mich dann natürlich auch, wie finanzieren wir das? Weil wir werden, also wir sehen ja, dass die Einkommen nicht steigen und gesamtgesellschaftlich und dass eben wir damit rechnen müssen. Und, wie finanzieren wir das? Und eine Antwort ist natürlich umverteilen, ja. Also wir haben die letzten 30 Jahre die Falschen entlastet. Jetzt müssen wir Vermögenssteuern überdenken, Übergewinnsteuern, ja. Das sind sozusagen, natürlich, da geht das jetzt über CCS und industriepolitische Fragen hinaus, aber tatsächlich ist das die Herausforderung. Und das ist auch, warum man uns so etwas, ich muss sagen, absurdes wie CCS als Lösung anbietet, weil natürlich die Herausforderungen, die sind schon groß, ja.
Okay, verstehe. Wir hatten in der ersten Stunde ja den Wolf hier, auch der hat eine Kapitalismuskritik angelegt, die wir immer wieder diskutieren. Ich bin ja selbst Wirtschaftlerin und habe irgendwie so dieses muss erst erwirtschaftet, bevor verteilt werden. Das ist mir so ein bisschen gegeben. Insofern sehe ich da diesen Konflikt durchaus. Wir haben das Thema CCS, Carbon Capture and Storage, heute in unserer zweiten Stunde. Und ich muss dich mal fragen, was ist denn eigentlich grüner Wasserstoff?
Grüner Wasserstoff ist sozusagen die Erzählung, dass wir mit erneuerbaren Energien auch sozusagen die sehr gut das ist ein Energieträger, um dann auch wieder Hitze zu erzeugen. Es gibt aber trotzdem braucht man ja die grünen Energien, die erneuerbaren, und die haben wir ja erstmal nicht genug und die werden wir auch in dem Sinne nicht genug haben, zum Beispiel nicht in den Mengen, wie die Chemieindustrie sich das vorstellt. Die Chemieindustrie stellt sich vor, dass sie dass sie Unmengen an Wasserstoff braucht und Unmengen an Strom mit erneuerbaren Energien. Das hat mal jemand ausgerechnet, das wäre ungefähr allein für die Chemieindustrie 11-mal so viel Strom, wie wir überhaupt 2030 aus Erneuerbaren herstellen können. Also das sind Vorstellungen in Größenordnungen der großverschmutzenden Industrie. Die können wir so nicht, die sind nicht nachhaltig zu verwirklichen. Die müssen wir runterkorrigieren. Und ich glaube, die chemische Industrie und auch andere, die warten, die sagen dann einfach mal, gut, denn solange wir keinen grünen Wasserstoff kriegen, dann nehmen wir halt blauen Wasserstoff. Blau, das klingt grün oder blau, klingt ja auch noch so ganz schön, sauber und so. Tatsächlich ist überhaupt nicht sauber, blauer Wasserstoff. Das heißt nämlich, man stellt Wasserstoff aus Erdgas her und macht dann CCS, also schaltet das CO2 bei der Herstellung ab und verpresst es dann wieder unter dem Meeresboden, ja. Und das ist natürlich sozusagen so ein bisschen das Kalkül, dass man sagt, naja, wenn jetzt grüner Wasserstoff nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht, solange der nicht da ist, müssen wir halt eben doch Wasserstoff aus Erdgas nehmen. Und wir machen ja CCS oder wir versprechen zumindest, ist ja alles überhaupt nicht klar, ob sich das verwirklichen lässt. Also wir zweifeln ja daran sehr an den Größenordnungen. Ja, aber das ist dann sozusagen passiert. Dann haben wir eben einfach weiter Erdgas quasi in unserer Energieversorgung, ja, auf Jahrzehnte. Ja?
Okay, der fossile Lock-in.
Ja.
Der fossile,
genau.
Okay, du machst uns heute nicht sonderlich viel Mut. Das Wetter draußen passt, es regnet. Ich möchte mich zunächst einmal wahnsinnig bedanken bei dir, dass du dein Wissen mit uns teilst. Liebe Zuhörer,
darf ich noch einen Satz
aber
Mut
ja,
sagen?
Bitteschön, klar.
Ja, weil wir hatten vor 15 Jahren schon mal den Versuch, da sollte CCS an Kohle die Kohlekraftwerke auf ewig verlängern. Da gab es sehr viel Widerstand, sehr erfolgreichen Widerstand, wie wir wissen, denn wir sind aus Kohle ausgestiegen und die Bürgerinitiativen haben vor Ort es geschafft, dass da keine Verpressung stattgefunden hat. Die haben sich alle sehr gut informiert über die Gefahren und was das überhaupt bedeutet und denen ist zu verdanken, dass wir kein CCS haben, ja, und stattdessen aus Kohle ausgestiegen sind und so weiter. Ja?
Okay, also es geht ein Weg raus. Wir müssen nur gucken, wie füttern wir unsere Industrie. Wir hatten ja vorhin schon den Blick in den Fachbeitrag von NTV, wo der Volkswirt sagt, lass doch die energieintensive Industrie gehen. Ja, wir müssen viel miteinander sprechen und diskutieren. Das ist auch Sinn und Zweck dieses Netzwerks Energiedrehscheibe. Jetzt meinen finalen Dank an dich heute, dass du eine Stunde mit mir am Telefon zugebracht hast. Ich schätze dich, wir kennen uns aus dem CCS-Call. Ich lese und höre mit euch gemeinsam. Andere aus diesem Netzwerk Energiedrehscheibe beteiligen sich an Biomasse-Call, an LNG und so weiter. Es gibt also Bündnisse verbandsübergreifend, Europa, sogar weltweit. Und in diesem Kontext könnt ihr immer im Netzwerk Energiedrehscheibe einsteigen. Handynummer 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Meldet euch, wenn ihr so tief einsteigen wollt, wie Kerstin uns das heute präsentiert. Ist kaum zu schaffen, aber man hat enorm viel zu besprechen und wir sollten das fachlich gut tun. Vielen Dank an dich, Kerstin. Ich nehme dich jetzt off air. Ich habe viel gelernt.